Ich habe euch heute eine These mitgebracht. Und heute ist ein besonders guter Tag, um über die These zu reden. Weil heute sind wir am Kasamstag. Zwischen Karfreitag gestern und Ostern morgen. Meine These ist, Jesus ist auf die Welt gekommen für einen zweiteilten Plan. Und die zwei Teile, die zeigen sich sehr schön an diesen zwei Tagen. Gestern war Karfreitag. Gestern haben wir gefeiert, uns erinnern daran, dass Jesus gestorben ist für uns. Dass er uns einen Weg geschaffen hat zurück zu Gott, dass er uns gerettet und erlöst hat. Morgen feiern wir Ostern. Morgen feiern wir, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Dass er den Tod besiegt hat und dass er sein Königreich als König angefangen hat. Die zwei Rollen von Jesus. Jesus als Retter und Jesus als König. Jetzt, die Geschichte mit dem Retter, die kennen da alle schon recht gut, oder? Die haben da wahrscheinlich mal gehört, irgendwo in einem Lager oder im Komfunti oder ich weiss doch auch nicht, wo ihr von Sachen gehört habt. Aber die kennen da alle. Da geht es darum, hey, wir Menschen, wir haben ein Problem. Wir schaffen es nicht, um uns korrekt zu verhalten. Wir machen immer wieder Zeug, wo einfach nicht recht ist, wo nicht gut ist, wo andere verletzt und wo uns selber verletzt. Und Gott auf der anderen Seite ist perfekt. Er ist heilig, wie wir vorher gesungen haben. Und das geht nicht zusammen. Wir bauen in unserem Versagen innen eine Mauer zwischen uns und Gott. Und Jesus kommt an Karfreitag, also kommt vor auf die Welt und dann an Karfreitag stirbt er. Er stirbt als Einziger, der es nicht verdient hat zum Sterben. Er stirbt, damit wir zurück zu Gott können. Dass wir einen Weg haben zurück zu Gott. Zurück zum Heiligen. Dass wir können, dass uns vergeben werden kann, weil wir ein Opfer haben für uns. Karfreitag. Haben ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Die vier Punkte, ihr kennt es alle. Die einen haben Armbänder an, das mal eben irgendwo gehört. Genau. Jetzt die Geschichte von Jesus als König. Die ist irgendwie weniger bekannt. Und die hat euch vielleicht auch noch niemand wirklich erklärt. Und ich glaube, das hat vielleicht zwei Gründe. Eine ist, ja, vielleicht hat sie einfach euch noch niemand erklärt. Vielleicht ist es einfach nicht die, die noch über sie gestolpert sind. Vielleicht ist sie einfach nie im Fokus gestanden von anderen, die erzählt haben von Jesus. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir halt im Jahr 2025 leben und nicht im Jahr irgendwie 30 nach Christus. Oder? Mal. Zu dieser Zeit von Jesus damals. Das heisst, ein paar Sachen, die wir in der Bibel lesen, die sind vielleicht einfach nicht ganz so offensichtlich, was sie bedeuten. Und darum habe ich gedacht, möchte ich euch mal mitnehmen mit so einem, auf so einen Speedrun durch das Neue Testament. Wir fangen ganz vorne an in den Evangelien und schauen mal, wo uns dann der König Jesus begegnet. Und das fängt an ganz am Anfang. Jetzt muss ich da auf die grossen Notizen wechseln, weil ich komme nicht noch mit Blättern. Ich habe dann alle Bibelstellen, schreibe ich dann noch auf. Genau, also ich habe sie schon aufgeschrieben, aber ich komme jetzt dann noch über. Genau. Und zwar, ein Engel kommt zu der Maria und spricht zu ihr. Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Wir fangen an und der Engel geht zu der Maria und sagt nicht, hey, du wirst im Fall einen Retter gebären, sondern, hey Maria, du wirst einen König gebären. Jesus wird dann tatsächlich geboren an Weihnachten, wächst auf und irgendwann kommt die Geschichte, wo er vom Johannes getauft wird. Die kennen da vielleicht schon. Und dann kommt mindestens im Markus-Evangelium das erste Mal Jesus zu Wort selber. Und das erste, was er sagt, ist, jetzt ist die Zeit gekommen. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an diese gute Botschaft. Das Erste, was Jesus sagt, ist, das Reich von Gott ist näher. Und er redet hier von der guten Botschaft, vom Evangelium. Und er redet hier vom Evangelium. Er verkündet das Evangelium, bevor er gestorben ist. Er verkündet es im gleichen Satz, wie er sagt, das Reich von Gott ist gekommen. Das ist die gute Nachricht. Vielleicht. Und dann Jünger. Fängt die Geschichte aber noch, also gibt's ja x Geschichten, die noch Jünger beruft. Zum Beispiel den Nathanael. Der Philippus ist schon mit Jesus unterwegs und führt dann den Nathanael zu Jesus und die reden irgendwie kurz miteinander und dann irgendwie schon etwa der dritte Satz, der in dem Gespräch kommt, sagt der Nathanael, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Auch da wieder, der König. Der Andreas war ein Jünger von Johannes, wo Jesus getauft hat. Und wo dann Jesus gekommen ist und getauft worden ist, hat der Johannes gesagt, hey, der da im Fall, um den geht's, geht dem nachfolgen, nicht mir, folge dem nach. Und der Andreas hat dann das also gemacht und ist Jesus begegnet und dann kurz darauf ist er zurückgegangen, heimgegangen, oder seinen Bruder holen. Der Simon, dem, wo man später Petrus gesagt hat. Und der Petrus kommt, also, und er geht zum Petrus und sagt, wir haben den Messias gefunden. Das heisst, übersetzt, der Gesalbte. Und da kommt noch etwas anderes rein. So eine von diesen Sachen, die vielleicht nicht ganz offensichtlich ist. Wenn wir ganz am Anfang schauen, von den Evangelien, vom Markus-Evangelium, vom Matthäus-Evangelium. Ich lese mal euch die ersten zwei Verse, also den ersten Vers aus dem Markus und den ersten Vers aus dem Matthäus-Evangelium vor. Da schreibt der Markus, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und der Matthäus schreibt, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohn Davids, des Sohn Abrahams. Die zwei fangen an und sie sagen, hey, um das geht's. Und was beide gemeinsam haben, ist der Name. Jesus Christus. Beziehungsweise eigentlich ist nur Jesus der Name. Christus ist ein Titel. Christus, das kommt vom Griechischen. Christos, das kommt vom Aramäischen Meschicha oder Hebräischen Maschiach. Sorry für all die, die das besser können als ich. Genau. Auf jeden Fall heisst es auf Deutsch übersetzt der Gesalbte oder Messias. Jetzt, wenn wir im Alten Testament mal schauen, wo das denn die Gesalbten auftauchen, dann finden wir die zum Beispiel bei den Königen. Der König David. Ich weiss nicht, ob ihr die Geschichte kennt, wo er gesalbt wird vom Samuel. Der Samuel geht zu der Familie von David und der fragt seinen Vater, hey du, los, ich habe gehört, da einer von deinen Söhnen, der wird König. Und dann der Vater, ah, das ist sicher der älteste, krasseste, breiteste, schönste, der am besten kann reden und bringt ihn. Und Samuel sagt, nein. Dann bin er der Zweite und Samuel sagt, nein. Und bringt einen nach dem anderen und einen nach dem anderen, bis zuletzt der David noch dort ist, der kleine, herzige David, den man irgendwie vom Feld holen musste, weil er ist eigentlich nur ein Hirt und auch für nur da gut oder so. Auf jeden Fall, der Samuel salbt den David zum König. Und kurz darauf, wo dann der Samuel in der Höhle, der David sich in der Höhle versteckt, und der Saul ihn verfolgt und vorne in der Höhle schläft und der Samuel geht dann an und schneidet den Zipfel von seinem Gewand ab. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Und am Schluss steht der David vor die Höhle raus und sagt zum Saul, hey, schau, ich hätte dich können umbringen, ich habe es nicht gemacht, weil du der Gesalbte bist. Weil du der gesalbte König bist. Gesalbt sein ist ein Auftrag von Gott. Es ist ein Auftrag, von Gott zum etwas Heiliges tun, zum einen göttlichen Auftrag machen. Es sind dann später im Alten Testament auch Propheten und die einen Priester gesalbt worden. Jesus ist zum König gesalbt worden. Das heisst, jedes Mal, wenn ihr in der Bibel von dem Jesus Christus leset, dann leset ihr vom Jesus, dem König. Jesus im Gesalbten. Jesus dem, der einen Auftrag hat. Wir haben vorher die Geschichte gehört, wo Jesus vor einem hohen Priester verhört worden ist. Und um das zu verstehen, weil da sich so etwas ganz, ganz Spannendes drin versteckt, müssen wir mal schnell ins Alte Testament zurückspringen. Und zwar ins Buch Daniel. Da hatte Daniel eine Vision gehabt und sagt, dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemanden, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie ein Menschensohn. Er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihn geführt. Und ihm wurden Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Wo Jesus vor dem Hohepriester steht und der Hohepriesterin fragt, hey, wie ist jetzt da genau? Wer bist jetzt du da genau? Er fragt, bist du der Christus, der Sohn Gottes, des Hochgelobten? Wieder? Bist du der Christus, der Gesalbte? Der, wo schon im ganzen Alten Testament davor geschrieben ist. Und dann sagt Jesus, ich bin es. Ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes, des Allmächtigen, sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Menschensohn. Wo Jesus das Wort ins Maul nimmt, ist sofort Ruhe. Weil alle wissen ganz genau, auf was er sich da bezieht. Das ist der Hohepriester, das ist der höchste Gelehrte, der, der sich wirklich auskennt. Jesus bezieht sich da auf die Vision von Daniel und sagt mit dem, dass er sich selber als Menschensohn betitelt, sagt er, hey, ich bin im Fall der, der Herrscher macht, er und das Königreich verliehen bekommen hat. Jesus steht an und sagt, ich bin König. Und das Spannende ist, am Schluss wird er verurteilt, nicht wegen dem, was er gemacht hat. Und auch nicht wegen dem, was er gelehrt hat, sondern wegen dem, was er von sich selber behauptet zu sein. Jesus wird umgebracht, weil er sagt, ich bin der Menschensohn. Ich bin der König. Jesus wird dann umgebracht an Ostern, umgebracht an Karfreitag, auferstand an Ostern. Und wir springen ein bisschen weiter hinten bis ganz an Schluss. Jesus versammelt seine Jünger da nochmal auf einem Hügel. Er sagt ihnen, sie sollen kommen und sagt zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin König. Das ist König sein. Macht haben. Auf Himmel und Erde. Von ganz am Anfang, vom ersten, wo Jesus sagt, bis zum letzten Wort, das letzte Mal, wo er mit seinen Jüngern redet, redet er von sich als König. Und es gibt noch eine spannende Stelle, wenn wir in der Karfreitagsgeschichte sind und ein bisschen weiter schauen. Er ist ja dann zuerst beim Hohepriester und geht dann weiter zum Pilatus. Und dort redet sie miteinander hin und her. Und sowieso. Und dann sagt Jesus, mein Reich, auch da, er redet wieder von seinem Reich, von sich als König. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Keine Angst, lieber Pilatus. Ich habe nicht vor, zum Rom Konkurrenz zu werden. Ich habe nicht vor, zum irgendwie da, ja, dich zu stürzen. Und du hast ja sowieso eigentlich vor allem den Job, um uns ein bisschen ruhig zu halten, dass Rom nicht sich zu fest nervt. Ich habe einfach nicht vor, weil mein Reich ist einfach nicht von dieser Welt. Und heute ist der Pilatus ein Fußzeile in der Geschichte vom König Jesus. Sein Königreich, er ist nicht der, der angegangen ist und gesagt hat, ja, ich mache jetzt da den grossen Krieg und weiss doch auch nicht. Er hat gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt, aber mein Königreich wird sich ausbreiten. Auf der ganzen Welt. Es ist wie ein Lauffeuer, hat sich verteilt und der Pilatus eben, ein Fußziel in dieser Geschichte. Und selbst das Römische Reich ist untergegangen. Das Reich von Jesus, das lebt noch. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Und das finde ich mega spannend. Wenn wir mal schauen, wie die Königreiche von dieser Welt aussehen. Wenn wir mal schauen, wie das damals aussehen, die Römer, die einfach gnadenlos, jeder, der sich irgendwie aufgestanden angezettelt hat, ist gekreuzigt worden, ist brutalst umgebracht worden. Die Könige, die sind umgereist und haben sich's mega gut gehen lassen, haben irgendwie ihre Menschen ein bisschen versklavt, arbeiten lassen, dass sie den grössten, krassesten Tempel haben, Palast haben, Tempel für sich selber haben, wegen mir. Dass sie irgendwie, sie haben ihre Leute in den Krieg geschickt, um dreckig zu sterben, damit ihr Königreich ein bisschen besser ist. Und das kann man wirklich durch die ganze Menschheitsgeschichte anschauen. Das sieht man auch heute noch, wenn man mal über den grossen Teich schaut. Dann, ja, kann man gut, gibt es ein Argument zum sagen, dort bauen sich auch gerade ein Königreich. Und das Spannende ist, auch dort, es geht nicht, es geht um sie. Es geht darum, dass sie mehr Macht haben, mehr Geld haben, mehr Einfluss haben. Aber Jesus sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und er demonstriert es. Er stirbt. Das Königreich von Jesus ist fundamental verkehrt. Der König geht an und stirbt. Der König, der Höchste, der, wo alle anderen tun, da möglichst viel für sich und möglichst mir, dass es gut soll gehen. Und Jesus sagt an nein und ich stirb. Du, lieber Mensch, dir soll es besser gehen wegen. Und Jesus hat auch sonst, hat sich nicht verteidigt, wo er verhaftet worden ist und einer von seinen Jüngern sein Schwert gezogen hat und einem von diesen Soldaten das Ohr abgeschnitten hat, hat er es wieder geheilt und gesagt, hey, nein, das ist nicht mein Königreich. Der Sebi hat in seiner Predigtserie erzählt, von dieser Geschichte von den 5000 Männern, die gesättigt worden sind und alle Frauen und Kinder sowieso dazu. Und die haben jetzt unbedingt wollen, boah, geil, jetzt Jesus, jetzt sind wir mega viel, jetzt ziehen wir auf Jerusalem und die töten wir alle. Und Jesus so, absolut nicht. Absolut nicht. Mein Königreich funktioniert nicht so. X-fach hat er seine Jünger müssen daran erinnern. Und sie haben bis zum Schluss nicht gecheckt. Jesus ist der König, der seinen Jüngern die Füße wischt. Jesus ist der König, der die Ausgestoßenen, die Kranken, die Sünder, die irgendwie die anderen ausnehmen, die irgendwie krank sind und seit Jahren ausgestoßen sind, die einsam sind, die Witwen, die Armen, die Schwachen. Zu denen hockt er an. Und Jesus hockt in Dreck statt in Palast. Er hockt zu uns in Dreck anstatt in Palast, wo er sich gut gehen kann. Das ist die gute Nachricht. Und es wird erst möglich durch seinen Tod. Also die zwei Aufträge von Gott, also von Jesus, dass er stirbt und Retter ist und dass er König ist von seinem Königreich, die hängen zusammen. Das ist die gute Nachricht. Das Königreich von Gott, das so anders ist als alles andere, was wir kennen. Jesus ist König. Und jetzt? Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Arten, wie wir auf das reagieren können, was uns doch wichtig werden. Aber ich habe euch drei Sachen mitgebracht. Drei Reaktionen auf die Idee, dass Jesus König ist. Der erste Punkt. Jesus ist König, er regiert. Aber sein Reich ist nicht eins, wo er von oben angeht und dich zwingt. Es ist eine Einladung, zum Teil von seinem Reich zu sein. Aber Jesus ist König. Das heisst, er hat die Macht. Er hat die Autorität. Er hat das Recht, um in seinem Königreich zu befehlen. Ist Jesus König von dieser Welt? Ist Jesus König von deiner Welt? Darf er befehlen in deiner Welt? In allem? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, sagt Jesus. Das ist das, was Jesus sich wünscht. In seinem Königreich sollen wir sein. Aber in seinem Königreich zu sein heisst auch, dass Jesus König ist und darf befehlen. Gibt es Teile von deinem Leben, wo vielleicht jemand anders König ist? Ich weiss, für mich ist das eine Herausforderung, weil ich bin eigentlich noch gern König von meinem eigenen Leben. Ich habe gern selber Kontrolle. Das ist ja klar, oder? Ich glaube, das geht von den meisten von euch auch so. Aber ich glaube, also nein, ich weiss es. Ich bin gar nicht so ein guter König. Wenn ich meine Geschichte anschaue, dann gibt es da nach und nöcher Situationen und Geschichten, wo ich probiert habe, König zu sein und ich habe es gemacht. Ich habe es nicht gut gemacht. Vielleicht also ist eine Reaktion darauf, dass Jesus König ist, ist die Überlegung, wo gibt es Teile von meinem Leben, wo Jesus noch nicht König ist. Wo ich ihn möchte zum König machen. Die zweite Reaktion darauf. Jesus ist König. Okay, er darf befehlen, das haben wir etabliert. Weißt du, was Jesus in dein Leben befiehlt? Weißt du, was der König von dir will? Weißt du, was sein Plan ist? Oder der König, der tut seine Armee umbefehlen und der macht und tut und so. Weißt du, was dein Befehl ist in seinem König? Fragst du nach, manchmal? So, Alunga schalt ja, oder? Vielleicht ein bisschen häufiger. Fragst du Jesus regelmäßig, was er will, dass du machst, was er möchte mit deinem Leben machen? Johannes redet Jesus zum Beispiel, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Kennst du die Stimme von Gott? Hörst du auf die? Jetzt, manchmal ist es einfach so, dass wir leben und vielleicht haben wir eine Entscheidung und wir fragen Gott darum, was soll ich jetzt machen? Und vielleicht kommt keine Antwort zurück. Oder vielleicht ist es auch einfach nicht sinnvoll, wenn ich jeden Morgen Jesus zuerst frage, welche Socken soll ich heute anlegen? Oder sind es die grünen oder die blauen Unterhosen? Vielleicht, oder? Genau. Aber Jesus hat ja ganz viel anders gelehrt, wie das Leben in seinem Königreich aussieht. Wie Jesus selber angegangen ist und gesagt hat, hey, ich tue eure Füße waschen. Das hat Jesus auch uns aufgetragen. Dass wir uns sollen unter die anderen stellen. Dass wir uns sollen, dass wir den anderen sollen dienen. Ich habe keine Zeit, um da gröber drauf eingehen. Ich kann sehr die Predigtserie vom Sebi empfehlen, wo es neuerdings auch im Podcast gibt. Mega gut. Wo er ausführlich über das redet. Was heisst es, um im Königreich von Gott leben? Und das Ziel kann vielleicht sein, zum am Schluss da stehen, wie der Paulus, und sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Beste gegeben. Ich habe probiert. Und hey, Gott hat mich manchmal geschickt und dann bin ich gegangen. Und dort, wo er mich vielleicht nicht geschickt hat oder ich nicht gewusst habe, habe ich einfach das Beste gemacht. Und dort, wo irgendwie ich die Chance hatte, zu meinem Nächsten dienen, dort habe ich es gemacht. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Und am Schluss, ja, also ich wünsche mir das für mich und vielleicht ist das ja auch ein gutes Ziel für dich, zum Schluss können sagen, hey, schau, ich habe den guten Kampf gekämpft. Jetzt, König sein heisst einerseits, dass man darf befehlen, aber es hat noch eine zweite Aufgabe. Der König ist der, der eine Verantwortung hat für seine Untergebenen. Und auch da ist Jesus spannend, um ihm zuzuhören. Er predigt zum Beispiel einmal ein weiterer Teil von der Bergpredigt. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie er sehr sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch sie spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das tut, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Also Jesus ist nicht nur ein König, der dafür fällt, er ist ein König, der uns versorgt. Und Jesus verspricht uns da, dass er uns so, so gut versorgt. Also gleichzeitig, im Moment, wo ich gehe und frage, hey Jesus, was möchtest du für mein Leben, was soll ich machen? Ist auch die Frage, hey, und wie rüstest du mich für das aus? Wir müssen das nicht aus uns selber machen. Also, bei Gott sich einen Auftrag holen, ist immer aus, sich von Gott ausrüsten lassen. Von dem König, der sagt, hey, und im Fall, schau mal die schönen Blumen an, die haben so nicht nötig, und morgen werden sie verbrennt. Und gleich tue ich sie so gut bekleiden. Und die Vögel, die sind einfach ein bisschen am Rumvögeln und irgendwie am Fliegen und machen und tun, und gleich haben sie genug. Das ist unser König. Und dann gibt es noch eine dritte Art, wie man vielleicht kann reagieren darauf, dass Jesus sagt, er sei König. Wir haben es vorher schon davon gehabt. Bevor Jesus wieder zurück zu seinem Vater gegangen ist, hat er all seine Jünger nochmal versammelt und hat mit ihnen geschwätzt. Und zuletzt, er hat sie alle, genau, zu sich gerufen. Und jetzt steht über die Jünger, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Jetzt, Juden, die haben nicht mal dürfen ein Bild malen von Gott und das anbeten. Ah nein, sie haben es nicht mal dürfen malen. Bearbeiten sind ja wahnsinnig. Ein Mensch anbeten. Also, du kannst dir auch selber ans Kreuz nageln. Das macht man einfach nicht. Und die Jünger machen es gleich. Vielleicht ist also die korrekte, oder die nicht korrekte, sondern mehr so die offensichtliche, die natürliche Reaktion darauf, dass Jesus König ist und dass er so ein guter König ist, ist, dass wir anerkennen von ihm und ihn Lob preisen. Dass wir ihn loben dafür, wie gut er ist. Dass wir ihn preisen dafür, wie gut er uns versorgt. Wie gut das sein Plan ist über dem Reich, über seinem Reich. Und Jesus redet dann mit seinen Jüngern und der letzte Satz, den er sagt. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Erlebst du das? Wirst du versorgt? Merkst du, wie gut, dass du versorgt bist? Nimmst du dir mal Zeit, um das anzuschauen? Oder ist immer gerade schon das Nächste, was dran ist, was wir sollen, was wir dürfen machen, und wir vergessen zu schauen, wie gut das unser Gott uns versorgt? Ich weiss, ich bin schlecht in dem. Und jedes Mal, wenn ich es gleich mache und wenn ich anhocke und mal geniesse, wie viel Gutes, das ich habe. Nicht, weil ich es verdient habe, aber weil Gott aus irgendwelchen Gründen ein guter Gott ist, ein guter König ist und sagt, hey, und ich gebe es dir, ich rüste dich aus, ich versorge dich über gut. Jedes Mal, wenn ich das mache, gibt mir das eine unglaubliche Freude und eine Kraft. Ich glaube, das lohnt sich. Ich hoffe, ich konnte euch mitnehmen in das Argument, warum ich glaube, dass eine wichtige Rolle, ein wichtiger Titel, ein wichtiger Teil von dem, wo Jesus ist, ist sein König sein. Und ich habe probiert, um euch drei Reaktionen auf das aufzuzeigen, was vielleicht könnte sein. Die erste Reaktion, hey, möchte ich das wirklich? Möchte ich wirklich, dass Jesus mein König ist? Möchte ich wirklich, dass er über alle Teile König ist? Gibt es Teile in mir, wo ich vielleicht lieber selber König wäre und wo es dran wäre, zum Jesus zu sagen, hey, du sollst König sein. Die zweite Reaktion vom Gott fragen, also gut, was möchtest du von mir? Und wie möchtest du mich für das ausrüsten? Und die dritte Reaktion vom Anerkennen, Gott loben, ehren und sich Zeit nehmen, zu merken, wie gut, dass er uns versorgt, und dankbar sein dafür.